Ich bezeuge, dass ich mit niemandem über den Inhalt meiner Predigt heute geredet habe. Ich erwähne das nur wegen der Lieder, die wir gesungen haben. Vielleicht werdet ihr euch dann im Lauf der Predigt an das eine oder andere, was wir gesungen haben, erinnern. Und dann vielleicht immer noch Amen sagen können dazu. Heute eine Textpredigt von mir. Lange Zeit gab es ja die Diskussion Textpredigten oder Themenpredigten. Mir ist dann aufgefallen, jede Textpredigt hat auch ein Thema. Unsere Stelle ist ganz atypisch dafür, wie die Bibel wichtige Erzählungen berichtet. Das geschieht meistens mit so knappen Worten, es ist kaum zu glauben. Dies ist eine der längsten Stellen. Es wird wohl eine Bedeutung haben. Mein Thema heute, was ich dieser Textstelle entnehme, ist Gottes Herrlichkeit sehen. Natürlich kann ich nicht die ganzen Stellen bearbeiten, dann würden wir ein Seminar veranstalten über ein Wochenende, sondern ich lege meinen Schwerpunkt auf die Verse 1 bis 15, 23 bis 27 und 40. Und die lese ich jetzt nochmal. Die lese ich aus einer neuen Übersetzung, nämlich der neuen evangelistischen Übersetzung. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die den Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie verherrlicht werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi, wandten die Jünger ein, eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin? Jesus entgegnete: Ist es am Tag nicht 12 Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wer aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert, weil er kein Licht bei sich hat. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus aber sprach von seinem Tod. Da sagte er ganz offen: Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha, bei der Auferstehung an jenem letzten Tage. Da sagte Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der letzte Vers. Jesus erwiderte: Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Vers 3, der erste Vers, den wir betrachten wollen. Da schickten die Schwestern eine Botschaft an Jesus, ließen ihm sagen: Herr, der, den du liebst, ist krank. Spüren wir hier etwas von der Verbundenheit zwischen den Schwestern und Jesus? Und wie kann man eine Botschaft noch knapper füllen? Würden wir nicht sagen, der braucht dringend deine Hilfe, kannst du was machen, dann guck doch mal, lass uns mal zusammensitzen. Wie ist das in unseren Gebeten? Ist da etwas von dieser Verbundenheit, von dieser Überzeugtheit? Nicht, wenn du was machen kannst, dann guck mal, wie es geht, sondern so knapp für jemanden zu beten, mit dem vollen Vertrauen. Er tut, was er kann. Und er kann alles. Ich gebe zu, ich habe so knapp noch nicht gebetet. Ich versuche es einfach mal. Herr, Winnie, den du liebst, ist krank. Herr, Andrea, die du liebst, ist krank. Herr, Ute, die du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sondern zur Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie verherrlicht werden. Beschäftigen sich intelligente Leute während Predigten und Vorträgen in Männerfreizeiten mit dem Thema, was denn Herrlichkeit ist. Eigentlich ist das relativ deutlich. Herrlichkeit beinhaltet an erster Stelle mal Herr sein. Herrlich kann offensichtlich nur sein, wer herrlich ist. Und Herr schafft. Jesus, was hat Jesus verkündigt? Er hat das Königreich Gottes verkündigt. Das ist nahe. Die Herrschaft Gottes. Die Macht Gottes. Verherrlichen können wir nur, wer wirklich mächtig, allmächtig ist. Bei all den Mächtigen dieser Welt ist die Ohnmacht nur allzu offensichtlich, wenn es ihr auf ihr Ende zugeht. In Jesus ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Mensch geworden. Und da frage ich mich, wie kann ein Christ wirklich fragen, hast du die Herrlichkeit Gottes gesehen? Es gibt nur eine Antwort darauf. Ja. Ich komme darauf am Ende der Predigt nochmal zurück. Was ist denn der Beweis für die Herrlichkeit Gottes? Wir können das so locker sagen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen in Jesus. Die Frage, die sich damals wie heute stellt, lautet: Hat Jesus tatsächlich Macht über den Tod? Das ist die Gretchenfrage unseres Glaubens. Da können uns so viele Leute alle möglichen weisen Fragen stellen, wie Gretchen den Faust gefragt hat: Wie hältst du es mit deinem Glauben? Hier entscheidet sich, was unser Glaube wirklich für uns bedeutet. Wie ist unsere Einstellung zu Leid und Krankheit? Egal wie unser jeweiliges Leiden, wie unsere jeweiligen Schwierigkeiten, wie unsere Krankheit verläuft, glaubst du, dass durch Jesu Tod am Kreuz auch für dich du ewiges Leben hast? Die Erhöhung am Tod, das bedeutet, wo Jesus seine Herrlichkeit bekommen ist. Er musste am Kreuz erhöht werden. Deswegen hat der Vater ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, der hoch über alle Wesen und alle Engel ist. Aber diese Erhöhung ist zweideutig. Man muss sich das vorstellen. Der Sohn Gottes als Mensch wird auf ein liegendes Kreuz genagelt. Und das Kreuz wird mit seinem Körper aufgerichtet. Das war sicherlich kein schöner Anblick. Aber in dem Aufrichten erscheint seine Erhöhung. Und wir müssen heute auf ihn blicken, wie früher andere auf ihn geblickt haben. Was meint ihr, was für ein Zeichen bei seiner Wiederkunft erscheinen wird am Himmel? Kein Fisch, denke ich mir. Verse 9 und 10. Jesus entgegnete: Ist es am Tag nicht 12 Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wer aber in der Nacht umhergeht, stolpert, weil er kein Licht bei sich hat. Mich erstaunt manchmal, wie leicht es ist, auch bei Licht anzustoßen. Aber sehen wir das als Realität? Sehen wir dieser Realität ins Auge? Solange wir bei Kräften sind, sozusagen im Saft stehen, da mögen ja Wissen im Beruf sehr wichtig. Selbst in der Gemeinde sollte man das ein oder andere vielleicht wissen, auch aus der Bibel. Hilft uns die Technik, wir können fliegen, wir haben die höchsten medizinischen Geräte, wir haben Krankenkassen, die wir manchmal nicht bezahlen. Wir haben Weisheit, Lebensweisheit, wir geben oft weise Ratschläge. Wie weit die dann tragen, ist die andere Frage. Solange wir im Saft stehen, fällt es uns leicht zu sagen: Ich glaube, ich gehe im Hellen. Aber wie ist das, wenn wir mit unserem Latein ans Ende kommen? Ist es dann für uns zappenduster? Warum sind die meisten letzten Worte, und ich frage mich, warum so gern überliefert werden, die meisten letzten Worte von hohen Persönlichkeiten werden aufgeschrieben und fast immer drehen sich darum Licht. Man möchte nicht, dass die Dunkelheit über einen einbricht. Man möchte verlangt nach Leben, nach Licht. Oder haben wir ein Licht, das in den dunklen Stunden in uns leuchtet? Und das sage ich ganz klar, da helfen keine Bibelverse. Ich schätze die Bibel sehr, aber ich liebe Jesus. Und wenn es hart auf hart geht, dann hilft kein so schlau dahergesagter Bibelvers, da hilft keine Bibelkenntnis. Da hilft nur eins und nur eins, das Licht in uns, Jesus. Glaubst du das? Wer diesen Glauben an Jesus, dieses feste Eingenommensein von Jesus, und wir definieren Glauben so oft, so vielfältig, so umständlich. Glauben ist nichts anderes als fest Eingenommensein von Jesus. Wer diesen Glauben nicht hat, und das müssen wir aller Deutlichkeit sagen, ist ohne Hoffnung. Der ist wirklich hoffnungslos. Steht vielleicht deswegen in so vielen Todesanzeigen, unsere liebe Mutter, mein geliebter Mann, Vater, Schwiegervater, Sohn, ist friedlich eingeschlafen. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Also auch Jesus braucht das Wort. Aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sogar die Jünger sind allzu bereit, sich Illusionen zu machen. Weißt, dann brauchen wir uns ja nicht in Gefahr begeben. Wir waren ja gerade da, dich wollten sie steinigen, jetzt wird es uns wieder dadurch. Auch wenn er nur schläft, dann lass uns mal zur Tagesordnung übergeben. Das Leben, das wird das schon regeln. Wir sagen so nach schweren Krankheiten, nach Unfällen, gerne, der ist dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Letztlich kann er nicht von der Schippe springen, weil dieses Leben endet nun mal mit dem Tod. Aber sehen wir mal, was dann passiert. Man geht allzu leicht zur Tagesordnung über. Vielleicht feiert man die ersten 3 Jahre noch seine Neugeburt nach einem schweren Unfall, den man überlebt hat. Aber irgendwann ist das Erinnerung. Und das ist ja auch ganz gut so. Ich denke immer noch an die Besinnungen von Uli. Das Leben jedes Menschen ist ein Weg durch Leid, durch Kummer, durch Erfahrungen, die man machen muss. Aber er schreibt darin, und das ist nun mal so, ist auch gesund, dass wir besser an die guten Seiten erinnern. Wenn ich mein Leben so im Rückblick betrachte, dann ist das so, als ob der liebe Herrgott mir ein großes Sieb mit Puderzucker gegeben hätte und hätte alles schön weiß eingetüncht. Und das ist auch gut so, weil sonst würden wir vielleicht vor der Zeit resignieren. Aber Jesus zerstört alle Illusionen, wenn es ans Eingemachte geht. Und er sagt das sehr kurz. Lazarus ist gestorben. Punkt. Ende der Diskussion. Ich lese nochmal das vor. Da sagte Jesus zu ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns gehen. Wie ist das mit unserem Vertrauen? Wie soll man das umschreiben? Was ist Vertrauen? Wenn ich den Lichtschalter betätige, habe ich das feste Überzeugung, dass das Licht angeht. Es sei denn, jemand hat die Sicherung rausgedreht. Ich glaube, dass mit unserem Vertrauen auf Jesus das ähnlich ist. Wir können nur glauben, wir können dieses feste Vertrauen nur haben, solange wir in Verbindung mit Jesus sind. Wenn wir, und niemand anders kann das, an diesen Sicherungskasten kommt niemand dran außer uns selbst. Solange wir diese Sicherung nicht selbst entfernen, sind wir mit ihm verbunden. Können wir dieses feste Vertrauen haben, was immer passiert, letztlich können nur wir selber uns schaden. Das ist ein Lernprozess. Die Frage ist nur, ist das unsere Lebenserfahrung? Ist das so, was wir sagen, das entspricht ja jeder Lebenserfahrung Hohn? Oder ist das in unserem Leben sichtbar? Ist das, worauf wir vertrauen? Ist das unser Fundament des Glaubens? Und wird das sichtbar, wenn Leute mit uns über unseren Glauben reden? Ich fahre im Text fort. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnet Martha. Bei der Auferstehung an jenem letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn wir hören, ich bin die Auferstehung, ich bin, Gott sagt es, ich bin, in meiner Person, nicht ich, Jesus in seiner Person, ist die Auferstehung und das Leben. Frage ich euch, ist das schöne Theorie? Ist das eine Beruhigungspille, damit wir dieses Leben überhaupt ertragen können? Ist das unsere Versicherungspolice für den Fall der Fälle? So etwas nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder ist das die Realität in unserem Leben? Das ist die Gretchenfrage. Weil, wenn das keine Realität ist, ist eh alles egal. Lebe dein Leben, denn morgen bist du tot. Mausetot. Aber wenn Jesus in seiner Person, nicht in seiner Schriftform, in seiner Person, nicht, dass ich ihn gut kenne aus der Bibel, hilft mir nicht, Jesus in seiner Person, wenn das die lebendige Realität für uns ist, wenn das unser Glaube ist, dann sind wir gerettet, dann kann uns letztlich nichts zustoßen. Ist das unser Glaube? Oder ist das Erinnerung an unsere letzte Beerdigung, an der wir teilgenommen haben, wohlgemerkt einer katholischen Erinnerung, wo da immer jemand über den Grab so die Worte spricht, ich bin der Tod, ich bin das Leben, die Auferstehung. Hast du gehört, was Jesus dir gesagt hat? Und ich sage es mir immer, rein hier oben und rein hier. Das steht in der Bibel. Aber das da steht, ist geschrieben. Sondern haben wir es wahrgenommen, in der ganzen Persönlichkeit, was Jesus zu jedem von uns gesagt hat. In Johannes, im gleichen Evangelium, einige Stellen vorher, sagt Jesus, Amen. Ganz bestimmt, ganz gewiss, Achtung, hinhören bedeutet Amen. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Ich versichere euch. Er sagt nicht nur Amen, er sagt auch noch, ich versichere euch. Wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Glaubst du das? Wenn nein, hast du ein riesengroßes Problem. Hast du den Schritt vom Tod zum Leben schon hinter dir? Hast du ewiges Leben? Wir haben ja so eine Hemmung, zu sagen, ich habe ewiges Leben. Wie Katholiken haben, zu sagen, ich bin heilig. Weil heilig sind nur Heilige, die sind vom Papst heilig gesprochen und die anderen, die können denen nur nacheifern. Aber erreichen können sie es nie. Das Problem ist, wenn du nicht heilig bist, kannst du nicht in den Himmel kommen. Und wenn du nicht lebst, dann hilft dir der Himmel eh nicht, weil Tote sind nun mal nicht im Himmel. Die Frage ist, hast du ewiges Leben jetzt? Diese Frage können wir beantworten. Ich hoffe, keiner von uns wird jemals die Hand Jesu loslassen. Aber das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die Sicherung rauszudrehen, das ewige Leben wieder zu verlieren. Aber jetzt sollte jeder von uns beantworten können, ich habe ewiges Leben. Jesus sagt in 11,26, Und das ist eine Verheißung an jeden von uns. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er fügt an, glaubst du das? Weil wenn wir das nicht glauben, hilft es uns überhaupt nichts. Wer Jesus verliert, verliert sein Leben. Das ist die Frage, was einmal errettet, immer errettet. Ja, ich habe ewiges Leben. Jesus, lass nicht zu, dass ich jemals deine Hand loslasse, weil dann muss ich sterben. Müssen wir nicht eh alle irgendwann sterben? Aber was ist dann mit dir? Dann muss ich unser Glaube bewahrheiten, den Martha dann sagt, 11,27. Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Messias, der Retter der Welt, nicht ein guter Mensch, sondern der Sohn Gottes. Wenn unser letztes Stündlein schlägt, dann ist es aus mit der Autofahrermentalität. Ich will das mal ganz kurz noch erklären. Was ist denn die Autofahrermentalität? Das Wort Auto, Autofahren, Selbstfahren, selbst am Steuer sitzen. Wer möchte das nicht gerne, ne? Wenn du dich auf andere verlässt, dann bist du verlassen. Nur die Fehler, die man selber macht, die kann man sich dann etwas eher verzeihen, als wenn der andere das gemacht hätte. Wir hatten gestern auf der Fahrt so ein Thema, ne? Falsch rumgefahren. Ne? Ist mir lieber, der Vini fährt einen falschen Weg, als ich führe die beiden anderen in die Irre. Aber das ist das Problem, ein so wesentliches Problem. Das ist unser Urproblem. Selbst die Lösung finden, selbst Erlösung aus der absoluten Abhängigkeit von Gott. Das ist die Ursünde. Aber wir fragen, was ist die größte Sünde? Das hat den Tod in die Welt gebracht. Selbst Erlösung aus der absoluten Abhängigkeit von Gott. Im 1. Mose in 3. Kapitel, in Versen 4 und 5, sagt die Schlange, sterben? Widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß ganz genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon isst. Das ist der Baum der Erkenntnis, nicht der Apfelbaum. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und wo die Schlange recht hat, da hat sie recht. Und so ist es ja dann auch gekommen. Wir werden wissen, das wussten die früher nicht. Die konnten gar nicht unterscheiden, die konnten nicht sündigen, die konnten, weil sie wussten gar nicht, was gut und böse ist. Sie konnten ihr Leben leben in Herrlichkeit und Freuden. Aber dann wollten sie gern wissen, was gut und böse ist. Und die Schlange fährt fort. Und ihr werdet sein wie Gott. Möchte man nur anfangen, fügen, na dann viel Spaß. Braucht man sich nur in der Welt umsehen, wie sie ohne Gott ist. Und man braucht sich nicht in der Welt umsehen, man braucht sich nur in unseren Familien umsehen, hoffe mal nicht unseren, in vielen Familien umsehen, in vielen Kollegenkreisen umsehen, man muss sich nur in der Wirtschaft umsehen. Ja, ja. Das ist eben die List des Satans, mit Halbwahrheiten zu arbeiten. Sonst würden wir ja nicht drauf reinfallen. Ne? Und hier schließt sich der Kreis. Und ich komme zum Schluss. Und komme wirklich zum Schluss. Während der Männerfreizeit in diesem Jahr hat jemand einen Vortrag voller Verzweiflung gehalten und berichtet, zu welchen Personen des Alten und des Neuen Bundes er gegangen sei und sie gefragt habe, ob sie die Herrlichkeit Gottes gesehen hätten. Oft sind Unterschiede zwischen Wahrheit und Lüge, beziehungsweise Wahrheit und Halbwahrheit, nur sehr gering. Hast du die Herrlichkeit Gottes gesehen und du lebst noch? Oder du hast die Herrlichkeit Gottes gesehen und du lebst. Amen.